Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Michael Köhler. Herzlich willkommen zur Streitkultur. Unser Thema: die bessere Gesellschaft. Unsere Frage: braucht Politik Zukunftserzählung? Tariftreuegesetz, Aktivrente, Reichensteuer, Bürgergeldreform, Herbst der Reform, so heißt es bei Kanzler Merz, oder zuletzt das Deutschlandtempo bei Kanzler Scholz, sind vielleicht nicht die elektrisierendsten Zukunftserzählungen. Kapitalismus, Sozialismus, Nationalismus, säkulare Gesellschaft sind vielleicht etwas zu große, erdrückende Schuhe. Aber geht es überhaupt ohne Erzählung, ohne Zukunftsvision? Das wollen wir fragen. Die Ampelregierung, die war vielleicht selber keine solche Erzählung oder hatte keine. Die Make America Great Again Erzählung indes scheint in den USA zu verfangen, genießt jedenfalls Zuspruch, hat aber auch ihren hohen Preis. Hören wir mal einige Stimmen aus dem deutschen Regierungslager.
Wir sind uns einig, dass wir den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen. Wir wollen ihn nicht schleifen, sondern reformieren.
Diese Debatte, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit.
Wir wollen Klimaschutz durch Technologieoffenheit möglichst kosteneffizient.
Ich muss gucken, dass es für die nächste Generation passt. Aber es muss auch für die Rentnerinnen und Rentner, die in Zukunft jetzt in Rente gehen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, eben auch passen. Auch die müssen ihre Miete bezahlen.
Ja, unverkennbar die Stimmen von Kanzler Merz und Arbeitsministerin Bärbel Baas. Miete, Rente, Klimaschutz, Bürgergeld, darum ging's. Große Erzählungen indes waren immer Antreiber von Veränderungen in der Geschichte. Französische Revolution und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder mehr Demokratiewagen der sozialliberalen Koalition Willy Brandt oder das europäische Nachkriegsversprechen, nie wieder Krieg. Wir wollen darüber sprechen und tun das mit Dr. Ulrike Ackermann, Professorin für Politikwissenschaft, Gründerin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsrechte. Zuletzt ist von ihr das Buch Die Schweigespirale erschienen, wie Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt. Bei uns ist auch Dr. Philipp Lepenies, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Zuletzt das Buch Souveräne Entscheidungen vom Werden und Vergehen der Demokratie. Frau Ackermann, auf den Kopf zugefragt, brauchen wir ein neues Narrativ, damit nicht die Falschen aufgewärmt werden? Kurz, braucht Politik Zukunftserzählungen?
Politik braucht einen Blick, einen klugen Blick in die Zukunft, aber ich bin der Meinung, dass wir kein neues, großes Narrativ brauchen. Wir haben bereits eins, nämlich die erfolgreiche Geschichte unserer westlichen Zivilisation mit all ihren Errungenschaften, ihren Freiheitsrechten, unserem Rechtsstaat, unsere Demokratie, unsere soziale Marktwirtschaft, auch wenn alles im Moment kräftig unter Druck gerät, von außen, von der antiwestlichen Achse Putins Krieg, von innen, von rechts und von links. Umso wichtiger ist, dass wir sozusagen das Bewusstsein für diese Erfolgsgeschichte neu schärfen und wachhalten. Also ein neues Narrativ, gar vom Staat vorgegeben, davon halte ich gar nicht.
Herr Lepenies, die gleiche Frage an Sie. Braucht sowas? Braucht Politik Zukunftserzählung?
Also auf jeden Fall. Und ich glaube, die Demokratie braucht das auch. Ich würde jetzt das nicht Zukunftserzählung nennen, sondern einfach eine Zukunftsvision. Und Frau Ackermann hat ganz recht, dass es das im Grunde von den Werten her ja gibt. Aber es ist so ein bisschen aus der politischen Debatte verschwunden. Ich glaube aber, dass viele Menschen das von der Politik und von der demokratischen Politik erwarten. Insofern ist nicht so sehr die Frage, brauchen wir ein neues Narrativ oder eine neue Vision, sondern wir brauchen auf jeden Fall eins. Wir haben gerade keins.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Lepenies, dass Sie so weit gehen und sagen, die Abwesenheit solch einer Vision ist eher ein Mangel, ein Demokratiedefizit?
Ja, dann, wenn wir uns darauf einigen können, dass Demokratie nicht nur eine Ansammlung von Prozessen und Regeln ist, die verfassungsmäßig festgelegt sind, sondern auch ein Versprechen auf Ideale, die man genau genommen nie erreichen kann. Und wenn es sowas Großes ist wie Gerechtigkeit oder Chancengleichheit und die Bekämpfung der Ungleichheit, das sind Dauerthemen. Aber irgendwo muss immer wieder betont werden, dass am Horizont ein Set von Idealen steht, zu dem wir uns hinbewegen. Die Frage ist halt, welche politischen Akteure bieten uns unterschiedliche Wege dazu an?
Ich sehe im Moment eher so ein bisschen so eine Entmutigung. Letzte Woche hat die Sonntags-Frankfurter Allgemeine getitelt Vergeblicher Traum vom Eigenheim. Immer weniger Deutsche glauben an sozialen Aufstieg. Verlust persönlicher Zukunftsversion wird da attestiert. kommentiert, die Bauministerin Huberts will den Bauturbo zünden, den sehe ich auch noch nicht so richtig. Frau Ackermann, suchen wir sowas vergeblich gerade?
Das Aufstiegsversprechen ist sehr wichtig, aber man muss natürlich schauen, wann ist das uns verlustig gegangen? Und das hängt mit ganz konkreter Politik der letzten 20 Jahre zusammen, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, dass Reformen nicht stattgefunden haben. Das war schon die erste große Koalition mit Frau Merkel und der Sozialdemokratie. Wir dürfen nicht vergessen, die Sozialdemokratie ist ja jetzt schon insgesamt ziemlich lang am Hebel. Und was in den letzten 20 Jahren nicht stattgefunden hat, das fällt uns natürlich jetzt alles auf die Füße. Unsere Verteidigungsfähigkeit ist unglaublich geschrumpft. Wir haben eine große Wirtschaftskrise. Wir haben immer noch großen Migrationsdruck, auch eine große Migrationskrise gehabt. Die Integration funktioniert immer noch nicht. Also es gibt viele, viele Baustellen und der Unmut der Bevölkerung über schlechte Politik, der hat sich immer weiter aufgestaut und ist immer größer geworden. Und vor dem Hintergrund muss man sich natürlich fragen, was ist dort schiefgelaufen? Das hat nichts nur mit irgendwelchen leeren Versprechungen zu tun.
Ich will noch mal so ein bisschen den utopischen Kern unserer Leitfrage herausschälen, weil der so ein bisschen, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten unter die Räder gekommen ist. Herr Lepenis, Demokratie ist mehr als nur wählen gehen können. Gesellschaft der prinzipiell Gleichberechtigten ist ein Emanzipationsprojekt, um es mal groß und sonntäglich zu sagen. Gleiche Rechte, gleiche Freiheiten, gleicher Glückszugang. In Ihrem Buch erinnern Sie auch und vergleichen Demokratien, auch die 250-jährige Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit. Es braucht so eine Idee, wie es anders sein könnte?
Ja, schon, weil in dem Moment, wo Demokratie entstanden ist in unserer modernen Form, ist das ja gerade ein Abarbeiten an einem System, was vorher bestand und den Menschen das Leben eher mies gemacht hat. Und das ist, Demokratie ist ein Zukunftsversprechen, ein Versprechen auf die Verbesserung im Zeitverlauf. Und das muss man natürlich unterfüttern mit Idealen und auch mit Handlungen und Taten und Maßnahmen. Wenn Sie mir gestatten, gehe ich nochmal kurz auf das ein, was Frau Ackermann gesagt hat, weil das soll ja ein Streitgespräch sein, aber ich könnte nicht mehr zustimmen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass vielleicht diese Visions- und Narrativlosigkeit unserer Politik auch dem geschuldet ist, dass wir in der Bundesrepublik uns leisten konnten, im Hinblick auf die Trente Glorieuse, die 50er bis 80er Jahre, zu glauben, dass mit Wirtschaftswachstum eigentlich die Politik sich zurücklehnen kann, weil das Wohlstandsversprechen erfüllt wird. Und ich habe so ein bisschen auch als Nachhaltigkeitsforscher den Eindruck, dass wir an dieser gelebten Erfahrung, dass man eigentlich gar keine Vision braucht, weil der brummende Wirtschaftsmotor eigentlich alle mit nach oben treibt, dass wir daran festhalten und so ein bisschen vergessen, dass die Menschen eben Antworten wollen auf die Verunsicherungen und Krisen und Fragen unserer Zeit.
Richtig, aber Wohlstand, das ist ja nicht nur ein Versprechen, das ist ja ein Wunsch, das ist ja auch ein Wert. Und wenn der verschleudert wird, auch im Hinblick auf künftige Generationen, wenn sozusagen ein Ausverkauf gemacht wird und nicht wirklich klug gehaushaltet wird, dann ist es ein Brechen dieses Versprechen. Und das kann man ja nun nicht den Bürgern anlasten, dass sie irgendwie unlustig geworden sind, sondern das ist Politikversagen. Und darüber muss doch auch geredet werden. Also ich denke, jetzt den Leuten irgendwelche neuen Geschichten zu erzählen, es geht schon wieder voran, wenn das nicht flankiert ist von einer klugen Politik, die sich tatsächlich ändern muss, gerade aufgrund der letzten 20 Jahre und 10 Jahre, was da eben gerade nicht geschehen ist, das wäre doch ja Bevölkerungsbetrug in gewisser Weise.
Ja, genau das ist es ja. Und deswegen bin ich ja ganz bei Ihnen. Es geht ja gerade darum, dass man eben dieses Versprechen auf eine verbesserte Zukunft auch daran ausrichtet, dass man sich anguckt, können eigentlich alle Gesellschaftsschichten bei uns partizipieren? Und da meine ich jetzt nicht politisch partizipieren, sondern wie sieht es denn aus mit so Sachen wie Reallohnentwicklung oder den steigenden Ungleichheiten, vor allen Dingen in den Vermögenswerten, die ja auch ganz stark getrieben sind durch die Finanzkrise seit 2008. Also da sind ja immer wieder neue Verwerfungen, die einfach einer politischen Antwort harren. Und das tut die Politik viel zu wenig. Und die Politik sorgt nicht dafür, dass Menschen den Eindruck haben, es werden Antworten auf die großen Fragen, sei es jetzt Klima oder Migration oder Wirtschaftskrise, gegeben. Und sie spüren nicht, dass Maßnahmen ergriffen werden, die ihr Leben ändern. der Punkt ist, dass Fortschritt, Fortschritt kommt nicht von alleine. Ja? Aber es wird immer so getan, als käme, gerade auch mit Wirtschaftswachstum, Fortschritt alleine. Und Fortschritt geht nur orchestriert, geht nur mit politischen Maßnahmen. Das ist, glaube ich, genauso, wie Sie das auch meinten.
Nein, ich meine es doch ein bisschen, anders. Also das klingt mir zu sehr nach Umverteilung. Wissen Sie, das, was verteilt wird, das muss auch erstmal erwirtschaftet werden. Und dieses Bewusstsein bis hin in die junge Generation hinaus, das muss sich doch nochmal etwas breiter etablieren. Wir hatten einen sehr gut funktionierenden Sozialstaat, der auch üppig verteilt hat. Nach allen Seiten hin. Das ging so lange, wie genau dieses Geld erwirtschaftet wurde. Und wenn das in der Form nicht mehr erwirtschaftet wird, kann man auch nicht mehr so viel verteilen. Dann muss man überlegen, gibt es da strukturelle Probleme? Wie kann man was wie überhaupt ankurbeln? Aber jetzt zu kommen und einfach umzuverteilen und von den Reichen etwas zu holen, die SPD fordert ja auch Reichensteuer und sonst was alles, das löst unsere Probleme, denke ich, überhaupt nicht.
Sind Sie, Frau Ackermann, visionsfeindlich?
Überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, dass natürlich auch unsere Zivilisationsgeschichte mit ihren Freiheitswerten herkommt von der amerikanischen Revolution und der französischen Revolution, dass es da immer noch überall immer ein bisschen Luft nach oben gibt. Es gibt keine ideale Demokratie. Es gibt keinen idealen Wohlfahrtsstaat. Es gibt auch keinen idealen Rechtsstaat. Da gibt es immer noch natürlich auch Gerechtigkeitslücken und so weiter und so fort. Das will ich ja überhaupt nicht leugnen. Aber wir waren auf einem Weg, der äußerst erfolgreich gewesen ist. Und verbunden mit diesen freiheitlichen Werten geht es doch darum, dass wir den jetzt verteidigen müssen gegen unterschiedlichste Anfeindungen. Und da braucht es keiner neuen Geschichte.
Herr Lippenies. Ja, also ich bin da nicht ganz der Meinung. Ich glaube auch nicht, also ich möchte hier nicht verstanden werden als einer, der nur nach Umverteilung schreit. Aber ich glaube schon, dass viele Bevölkerungsteile in den letzten 30 Jahren, eigentlich mit Beginn der Globalisierung, ein Gefühl der wirtschaftlichen Abgehängtheit haben. Mit dem Zurückfahren von wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen, das Gefühl, dass der Staat nicht für sie da ist, ohne dass das jetzt ein Nanny-State sein muss. Es gibt gleichzeitig eine Überhöhung, Idealisierung des Individuums als sozusagen zentraler Akteur der Gesellschaft, was per se nicht falsch ist, was aber viele Menschen auch verunsichert, auch in bestimmten strukturschwachen Teilen Deutschlands. Und wenn ich sage, Demokratie braucht eine Erzählung, dann heißt das einfach nur, dass man gerade diese Werte wie Gerechtigkeit und Fairness nochmal betonen muss, nicht einfach nur in Sonntagsreden, sondern vielleicht auch mit Maßnahmen, die bei uns Bildungschancen verbessern. Und die Vermögensungleichheit oder überhaupt die Ungleichheit ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so stark gestiegen, dass Leute sich nicht mehr an ein Wir-Gefühl orientieren können. Auch das ist eine politische Baustelle. Das ist das, was ich mit Erzählung und Vision meine. Und ich glaube, das braucht es unbedingt.
Frau Ackermann, da muss ich Ihnen jetzt gleich wieder...
Nur zu, gerne.
Wir wollen ja ein bisschen streiten, widersprechen, wenn Sie von der Überhöhung des Individuums sprechen. Ich sehe umgekehrt das Problem, dass wir mit Kollektivierungsprozessen konfrontiert sind, Identitätspolitik von rechts wie von links und von Seiten des Islamismus, wo das Individuum gar nichts zählt. Also umso wichtiger ist nun dieses Selbstverständnis, dass individuelle Freiheit ein ganz hohes Gut ist, zu dem Selbstermächtigung, Selbstbestimmung, Selbstsorge und so etwas dazugehört.
Absolut.
Auch, dass man nicht alles vom Staat erwartet und so fort. Also das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was die Krise anlangt und das Misstrauen und die Skepsis gegenüber unserem Gesellschaftsmodell, sage ich mal, und dem, was wir erwirtschaftet und historisch hingekriegt haben, das liegt noch an ganz anderen Faktoren, dass wir natürlich beobachten, dass seit einigen Jahren die Kluft zwischen politischer Klasse und Bevölkerung immer größer geworden ist. Wir haben eine ganz handfeste Repräsentationskrise, dass sich viele Teile der Bevölkerung und nicht nur die rechten und linken Ränder sich nicht mehr in der Politik repräsentiert fühlen. Das hängt damit zusammen, dass wir auch einen Prozess der Entparlamentarisierung beobachten, dass Politik verrechtlicht wird, dass viel delegiert wird an Gerichte, an Fachausschüsse und so weiter und so fort. Und das untergräbt natürlich das Vertrauen auch in die Institutionen der Demokratie und gegenüber der politischen Klasse ist das schon länger kräftig da, dieses Misstrauen, weil alle auf eine kluge Politik warten und es kommt nicht richtig in die Gänge.
Genau, es kommt nicht in die Gänge, weil die Bevölkerung den Eindruck haben darf, dass Maßnahmen gar nicht getroffen werden, die ihr Leben verändern. Ich glaube, eine Repräsentationskrise ist dann keine, wenn man als Bürger in der Rückschau der letzten 15 Jahre den Eindruck hat, mein Leben ist schon besser geworden. Und ich glaube, es gibt in der Bundesrepublik gerade viele Leute, denen das nicht so geht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, das, was der Partei oder der Politikbetrieb braucht, weil ich gehe ganz mit, dass da ein ganz großes Problemfeld ist, ist, dass er keinen Wettbewerb mehr lebt, sondern dass die Parteien eigentlich ihr internes Machtspiel so nach außen treiben, dass der Bürger, der sich jetzt nicht detailliert mit den Vorgängen unserer Politik befasst, den Eindruck haben darf, da sitzen immer die gleichen Leute, die sagen heute dies, die sagen heute das. Insofern ist für mich, gerade auch als Wirtschaftswissenschaftler, Wettbewerb in der Politik ein ganz wichtiges Strukturmerkmal, das man bei uns nicht sieht. Das sieht man nicht, weil wir auch keine Mandatsbegrenzung haben, weil man vielleicht auch mal hinterfragen muss, ob es eine gute Idee ist, wenn wir 16 Jahre den gleichen Kanzler haben, auch wenn er immer gewählt wird oder sie immer gewählt wird. Ich glaube, der Politik tut es gut, dass man Wechsel, Wettbewerb und Wettbewerb der Ideen und auch Wettbewerb der Visionen spürt. Und das spürt man nicht, wenn man auf die Politik guckt. Das ist aber jetzt nicht der Fehler der Demokratie, das ist eher der Fehler der Machtstrukturen innerhalb der Parteien.
Herr Lepenick, Sie sind in guter Gesellschaft.
Also da stimme ich.
SPD, eine Sekunde, Frau Ackermann. SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat das, glaube ich, auch erkannt und hat wörtlich zur Visionsentwicklung aufgerufen. Denn ich glaube, er hat auch verstanden, ohne Wohlstandsversprechen wird es schwierig. Denn die SPD erlebt das an den Wahlerfolgen oder Misserfolgen. Das führt sonst zu Loyalitätsverlusten. Und das kann einer Demokratie nicht gut tun, Frau Ackermann, oder?
Aber wir können doch jetzt nicht nur anschauen, was die SPD und ihre linke Wählerschaft oder den linke Flügel der SPD erwartet. Also, ich stimme Herrn Lepenick völlig zu, dass dieser Wettbewerb der Ideen nicht stattfindet in einer immer sich fortsetzenden großen Koalition. Also das heißt, die Konturen der Parteien, die werden ja immer mehr abgeschmirgelt und man weiß dann gar nicht mehr, worum es geht und hat den Eindruck, es geht nur noch um Machterhalt und man will alle 4 Jahre wieder gewählt werden und
richtig.
Umso wichtiger ist doch, und da denke ich, sind die Bürger und Bürgerinnen wirklich klug und reif genug, dass sie wissen, was eigentlich hier bei uns los ist. Es geht ja jetzt nicht nur um Armut, sondern es geht um völlig runtergekommene Städte. Es geht darum, dass in der inneren Sicherheit vieles überhaupt nicht funktioniert. Dass Clans immer größeren Einfluss gewinnen, dass das soziale Hilfe und diese ganzen Geschichten, ich brauche das nicht alles aufzuzählen, dass die Menschen sich unbehauster in ihren Städten, in ihren kleinen Orten und sonst wie fühlen.
Also es ist kein Populismus, Frau Ackermann. Das ist Thema im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf. Ganz massiv, was Sie da gerade ansprechen. Ne?
Ganz genau. Und vor dem Hintergrund ist denen nicht nur den Bürgern zuzumuten, sondern ich denke, sie erwarten auch klare Worte und wissen, dass es so nicht weitergeht. Also ich denke, statt einer großen, wolkigen Erzählung, es wird alles gut, wir machen schon, wäre eher so eine Churchill-Rede angebracht, Blut, Schweiß und Tränen. Ich meine, also wir sind ja jetzt nicht nur mit einer inneren Wirtschaftskrise konfrontiert und einer großen Vertrauenskrise, sondern wir stehen im Prinzip in einem Krieg. Und ich möchte mal wissen, was passiert, wenn die Drohnen dann über Berlin schweben. Jetzt der Flughafen ist ja schon wegen Softwareattacken da zum Teil angegriffen worden und so weiter und so fort. Also in so einer Situation kann man doch nicht einfach weitermachen wie bisher und darauf vertrauen, dass in Europa die Aufrüstung jetzt schnell vorangeht, was ja auch bekanntermaßen schnell vorangeht. Und dann eben nach innen unsere prekäre wirtschaftliche Lage.
Also
dann,
Frau Ackermann, ich glaube, Herr Lepenick liegt nicht an wolkigen Erzählungen, oder Herr Lepenick?
Nee, überhaupt nicht, sondern ich spezifiziere das nochmal ein bisschen. Also es gibt ja von Richard Rorty diese Vorstellung, in Englisch sagt er das,
der amerikanischer Philosoph des Neopragmatismus.
Ne? Der gesagt hat, es geht in Demokratie um ein sogenanntes Achieving Our Country. Und das heißt einfach klar machen, dass man immer mit konkreten Maßnahmen sich einem Ideal nähert. Also es geht nicht um eine luftig-wolkige Erzählung, wie schön es sein könnte, sondern es geht um die Verbesserung des Lebens der Menschen, ausgerichtet an klaren Zielen, wie sie ja meist auch in Verfassungen festgelegt sind, aber eben nie erreicht werden können. Das hatten wir eben ja auch schon. Und dazu gehört genau das, was Frau Ackermann gesagt hat, nämlich auch sowas wie die Daseinsvorsorge. Also dieses Abwirtschaften von öffentlicher Infrastruktur, das Unterfinanzieren von Polizei und anderen Ordnungsinstitutionen. Genau darum geht es ja. Also man muss den Bürgern das Gefühl geben, wir sehen die Probleme. Natürlich kann man das immer nur unter einer Budgetrestriktion machen. Aber genau hier sieht man ja auch eine unglaubliche Tatenlosigkeit, die sich eben nicht ausrichtet an einem Achieving Our Country. Die anderen Beispiele, die sie gebracht haben, also Drohnenflüge, Krieg und so weiter, das sind natürlich die Imponderabilien des Augenblicks. Und der Augenblick kann ja auch mehrere Jahre dauern. Aber ich glaube schon, dass Politik einfach mehr für den Menschen tätig sein muss, also im Sinne von Daseinsvorsorge im weitesten Sinne, aber dass man gleichzeitig eine Erzählung braucht, und zwar auch einen Wettbewerb der Erzählungen, wie wir eigentlich als Gesellschaft in die Zukunft blicken. Und das ist nicht nur die Frage, wie reagieren wir auf Klimawandel, sondern es ist ganz besonders auch die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich in einer Gesellschaft um, die sich gerade in den letzten 10 Jahren nochmal vollkommen umgedreht hat, wo ganz viele andere Menschen hergekommen sind und wo man sich ja fragt, wo bleibt eigentlich die Kommunikation und die Debatte darüber, die offene Debatte, wie wir eigentlich in Zukunft in Deutschland leben wollen. Und die fehlt, und das ist auch ein Teil dieser Visionen, die es braucht, und auch der Visionslosigkeit, weil es das eben nicht gibt.
Aber es gibt doch diese Debatte. Also mir ist das immer noch nicht klar. Es gibt doch diese Debatte, die aber zum Teil sich tatsächlich polarisiert hat, weil manche die Geduld verloren haben und an bestimmten Sachen sie sich so zugespitzt hat, dass die Leute kaum noch miteinander reden. So, aber das hängt auch damit zusammen, dass politisch viel zu wenig geschieht. Also insofern braucht man doch keine Erzählung, wenn eine kluge Politik nachhaltig ist, aber nachhaltig bezogen auf Brücken, nachhaltig bezogen auf kluge Integrationspolitik, vorausschauend, was potenzielle Sicherheitsgefährdungen innen und außen bedeuten. Das heißt Wehrfähigkeit in diesem ganz umfassenden Sinne, nach innen wie nach außen. Das kann man doch genauso klar sagen. Die Bürger wären dankbar, wenn sie konkrete Schritte sehen würden und nicht bei der Deutschen Bahn noch 5 Jahre warten müssen, bis eine Pünktlichkeit auf 70% erreicht werden
Jetzt
soll.
Jetzt habe ich fast den Verdacht, Frau Ackermann, Sie haben ein Plädoyer für eine Erzählung geliefert, die lautet Stärkung der wehrhaften Demokratie. Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, ich muss mit Blick auf die Uhr Herrn Lipponies fragen, ob er den beherzten Einwänden von Frau Ackermann was abgewinnen kann. Das tun wir nämlich am Ende immer, dass wir nochmal versuchen, die Seite zu wechseln.
Das kann ich auf jeden Fall. Ich glaube, ein wichtiges Wort in dieser Debatte ist das der Transformation. Also es gibt einerseits natürlich die Notwendigkeit, in kleinen Schritten und im Sinne von den Budgetrestriktionen und so weiter Probleme zu lösen, die vor aller Augen sind. Aber wir befinden uns gerade in der Frage, wie wir uns gesellschaftlich verändert haben und in der Frage, wie wir auf den Klimawandel reagieren, sowohl industriell als auch in unserer Art zu konsumieren. Das ist so ein umwälzender Transformationsprozess, in dem wir schon drin sind, wo wir aber nicht genau eine Auswahl haben von Erzählungen, wo es hingehen soll. Also gerade bei der Klimakrise haben wir ja eher die kognitive Dissonanz und das Kleinhalten der Debatten dazu. Und ich glaube, dass viele Menschen so verunsichert sind, weil diese Komplexität der Realität ist so schwierig für sie. Natürlich brauchen die in einer kurzen Frist Züge, die pünktlich fahren, hätte ich auch gerne. Aber sie brauchen eben auch ein Angebot von der Frage, wie wollen wir eigentlich in 20 Jahren zusammenleben? Wie soll Deutschland aussehen?
Frau Ackermann, die gleiche Frage an Sie. Können Sie den Ideen von Herrn Lipponies was abgewinnen?
Angebote sind richtig, aber gute Politik und nicht paternalistisch an die Hand nehmen und in diese Richtung schaut ihr und dann werdet ihr glücklich. Ich konnte ihrem ein Argument abgewinnen, einiges, das sehe ich nämlich ganz genauso, der Wettbewerb der Ideen zwischen den Parteien. Es muss tatsächlich konstruktiv gestritten werden um eine politische Mitte tatsächlich wieder respektabel im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, um Politik überhaupt durchsetzen zu können und von dieser Mitte heraus diese freiheitlichen Werte verteidigen zu können. Denn die sind in einer Weise unter Druck. Da machen wir uns nichts vor. Das wird noch heftiger werden. Und ohne diese Wehrhaftigkeit nach innen wie nach außen hin wird diese Demokratie Schaden nehmen. Und da müssen wir kräftig dagegenhalten.
Und Wettbewerb schließt Paternalismus aus.
Die bessere Gesellschaft braucht Politik-Zukunftserzählungen mit den Politikwissenschaftlern. Ulrike Ackermann, sie hat zuletzt das Buch gemacht, Die neue Schweigespirale, und Professor Dr. Philipp Lepenies, das Buch Souveräne Entscheidungen. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Kühler. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie wie gewohnt Kultur heute. Meinen Gästen vielen Dank.